Ja, glaubst du an Wunder? Heißt das heutige Thema. Und ich persönlich danke Philipp dir für die Anbetung. Und ich danke ja für das Volk Israel. Bin ich also persönlich sehr dankbar. Und dieses Jahr hat das Volk Israel seinen 70. Geburtstag gefeiert. Also das Land Israel. Obwohl es dieses Land eigentlich nicht mehr geben dürfte. Die Existenz des Landes Israels lässt sich auf eine natürliche Weise nicht erklären. Er klickt jetzt nicht weiter. Ich wollte euch noch ein Bild zeigen. Sorry. So, jetzt. Wenn man sich die Geschichte des Landes anschaut, die Geschichte des Volkes, die Geschichte des Landes, ist es nicht logisch, dass es dieses Land gibt. Es ist völlig unverständlich, warum dieses Land seinen 70. Geburtstag feiern kann. Und es ist ein sehr kleines Land, also finde ich, ich zeige es euch, den Vergleich zwischen der Größe Deutschlands und der Größe Israels. Also das Land Israel passt einige Male in das Land Deutschland hinein, flächenmäßig. Ja, und erst durch die Bibel wird die Existenz dieses Landes verständlich. Und die tatsächliche Existenz des Landes, Dankeschön, die tatsächliche Existenz dieses Landes ist ein Beleg meiner Meinung nach für die Glaubwürdigkeit der Bibel und deren prophetischen Aussagen. Und was wird heute immer mehr und ausgerechnet ins Lächerliche gezogen? Es ist die Bibel, das Wort Gottes. Dem Inhalt der Bibel wird von Generation zu Generation immer weniger Glauben geschenkt, besonders hier in Europa. Nimmt der Glaube an die Heilige Schrift immer mehr ab. Und deshalb werden wir uns heute ein paar Prophetien anschauen, die sich auf das Land Israel beziehen und damit die Aktualität und die Glaubwürdigkeit der Bibel klarstellen. Der Name Israel bedeutet, weiß das jemand vielleicht von euch, was Israel bedeutet? Ich sag's euch, Gott wird kämpfen. Und schon aus der Namensbedeutung hört man heraus, wessen Volk es ist. Es ist Gottes auserwähltes Volk auf dieser Erde. Mit der Berufung Abrahams begann es ab im 1. Mose 12, begann die Heilsgeschichte mit dem Volk Israel. Mit Abraham erwählte sich Gott einen Mann, den er zum Stammvater seines Volkes machte. 1. Mose 12, 1 bis 3. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Dieser Segen, von dem hier gesprochen wird, der Segen aus Israel heißt unter dem Strich Jesus Christus. Das war der Grund, warum Gott auf dieser Erde ein Volk gegründet hat, damit aus ihm der Messias hervorgehen kann. Konnte, der Erlöser der Welt. Er vollbrachte in Jerusalem das Erlösungswerk und wie es durch die Propheten prophezeit wurde im Alten Testament, es wurde vorhergesagt, zum Beispiel durch Jesaja 53, da wird das Leiden des Herrn Jesus am Kreuz beschrieben. Aber Israel erkannte seinen König und Messias nicht und im Gegenteil, Er war für die Juden ein Gotteslästerer, was ja dann auch als Vorwand für die Kreuzigung diente. Und sie verwarfen den Erlöser vom Kreuz und gingen dann in eine 1900-jährige Zerstreuung unter alle Völker der Welt. Und das ist der Grund, warum es keinen Kontinent und kein Land auf dieser Erde gibt, wo Juden nicht leben oder gelebt haben. Lukas 21, 24. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene in die ganze Welt verschleppt werden. Jerusalem aber wird von nichtjüdischen Völkern besetzt und zerstört sein, bis deren Zeit abgelaufen ist. Aber deswegen ging Gottes Volk nicht unter. Römer 11, 1, da lesen wir, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Und das stellt Paulus fest, sogar an sich selbst persönlich. Da schreibt er, heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk nichts mehr wissen will? Davon kann keine Rede sein. Auch ich bin ja ein Israelit, ein Nachkomme von Abraham aus dem Stamm Benjamin. Er kannte sogar noch den Stamm, aus dem er kommt. Und so ist Israel ein lebendiges Wunder. Es ist ein Volk, das seit 4000 Jahren von allen anderen Völkern gehasst, bekämpft, bekriegt und versucht zu vernichten wurde und doch nicht vernichtet werden konnte. Im Gegenteil, es gibt keine andere Nation auf der Erde, das so stark im Mittelpunkt der Weltgeschichte steht wie das Volk Israel. Am 14. Mai 1948 kam es zur Gründung des modernen Staates Israel. David Ben-Gurion hatte damals über das Radio in Tel Aviv der Welt verkündet, ich zitiere, hier der Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und daraufhin sprach ein Rabbi ein Gebet, das jedes im Judentum aufgewachsene Kind auswendig kennt. Auf Deutsch übersetzt heißt es, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, dass du uns hast leben lassen und uns erhalten hast und uns geführt hast bis auf diesen Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich hatten diese Gebetsworte zu keinem anderen Zeitpunkt mehr Bedeutung, während Israel in der Zerstreuung war, als an diesem 14. Mai 1948. Und man muss bedenken, in den Jahren 38 bis 45, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, wurden allein in Europa 6 Millionen Juden ermordet. Sie wurden auf jede mögliche Art zu Tode gebracht. Und nur drei Jahre später, gründeten Überlebende den modernen Staat Israel. Und diesen denkwürdigen Tag beschrieb Jesaja bereits 700 vor Christus mit den folgenden Worten in Jesaja 66, Vers 8. Wer hat so etwas schon gesehen oder davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Ja, Israel wurde inmitten dieser beschriebenen Geburtswehen geboren. Denn als die UNO damals 1947 grünes Licht gab für die Gründung des Staates, eröffneten die umliegenden feindlichen Nationen einen Vernichtungskrieg. Es waren Jordanien, Syrien, Irak, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und der Jemen. Die Verlesung der Gründungsurkunde, sie hat nur 17 Minuten gedauert. 15 Minuten lang unterschrieben die Vereinten Nationen die 37 Gründungsmitglieder unterschrieben die Urkunde und sangen dann zusammen die israelische Nationalhymne. Dann war die Zeremonie auch schon vorüber. David Ben-Gurion legte daraufhin den dunklen Sakko ab, unter dem er bereits seine Uniform trug, und sagte: Die Feier ist vorbei, der Krieg beginnt. Und 5-mal versuchten die Nationen rund um Israel in das Land einzudringen und den Judenstaat zu vernichten. Es waren folgende Kriege: 1948 bis 1949 der Befreiungskrieg, der 10 Monate dauerte. Dann 1956 die Suezkrise. 1967 der Sechstagekrieg. 1973 der Yom Kippur-Krieg. Und 1982 der Libanon-Feldzug. Und der prophetische Psalm 83 beschreibt genau dieses Ziel der Feinde des jüdischen Volkes. Man hört in diesem endzeitlichen Gebetslied die Stimme der Israelis, welche in der Bedrängnis durch seine Feinde zu Gott rufen. Gott, schweige nicht, sieh nicht so still und untätig zu. Höre doch, wie deine Feinde rebellieren. Alle, die dich hassen, sind stolz und siegessicher. Sie planen einen heimtückischen Anschlag auf dein Volk. Sie halten Kriegsrat gegen die Menschen, die unter deinem Schutz stehen. Kommt, sagen sie, wir wollen dieses Volk ausrotten. Den Namen Israels soll niemand mehr kennen. Darin sind sie sich völlig einig. Alle haben sich gegen dich verschworen. Und dann werden die Länder aufgereiht, die sie angegriffen haben. Als die UNO am 29. November 1947 die Abstimmung über die Schaffung des Judenstaates vorlegte, votierte die Mehrheit damals mit einem Ja. Und der Grund dafür war einfach der Schock des Zweiten Weltkrieges. Zu frisch waren die grausamen Verbrechen der Nazis gewesen. Und unter diesen Umständen kam dieses Ja zum Judenstaat zustande. Heutzutage wäre es undenkbar. Und deshalb kann man sagen, dass die Tatsache der Existenz des modernen Staates Israel eine direkte Folge des Zweiten Weltkriegs ist. Ist es nicht erstaunlich, dass der schrecklichste Krieg der Menschheitsgeschichte von Gott gebraucht wurde, um endlich seinem auserwählten Volk wieder eine Heimat zu schaffen? Und Gott musste alle Grausamkeiten in diesem Weltkrieg zulassen, damit die Menschen erkennen konnten, so kann es nicht weitergehen. Und durch die eigene Grausamkeit kamen die Menschen damals zur Einsicht. Weshalb kam es dann eigentlich vor 2000 Jahren zum Untergang Israels? Das haben wir vorhin kurz angesprochen. In den Jahren 30 bis 33 trat Jesus in Israel als Prediger und als Messias auf. Er hatte damit alle Prophezeiungen, die auf ihn als den Messias im Alten Testament beziehen, erfüllt. Und dadurch waren die Menschen tatsächlich in der Lage, den Jesus als Messias zu erkennen. Und sein eigenes Volk wollte es nicht wahrhaben. Und so sollte die Verwerfung des Messias eine nationale Katastrophe zur Folge haben. Auch das wurde prophezeit durch Jesaja, Kapitel 8, Verse 14 bis 15. Und er wird zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Ja, die meisten Menschen des jüdischen Volkes lehnten Jesus als den Messias ab. Und schon im Jahre 70 nach Christus, wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung Jesu, wurde der Tempel durch die Römer völlig zerstört. Jerusalem wurde zerstört durch einen grausamen Krieg und der herrliche Tempel auf dem Tempelberg wurde zerstört. Und im Jahr 135 nach Christus, unter dem Kaiser Hadrian, kam es definitiv zum Untergang Israels. Jerusalem wurde sogar umbenannt in einen anderen Namen. Jerusalem bekam, die Stadt bekam einen anderen Namen. Und das schöne Land, wo Milch und Honig floss, wurde zu einer unansehnlichen Wüste. Die Juden wurden durch mehrere Jahrhunderte auf allen 5 Kontinenten der Erde zerstreut. Und 2000 Jahre lang wurden Juden auf der ganzen Erde verfolgt und getötet. Und unter dem Strich ergibt es von 70 nach Christus bis zum 20. Jahrhundert 13 Millionen tote Juden, die gestorben sind durch Vernichtung. Auch das wurde vorhergesagt. Und zwar um das Jahr 1566 vor Christus in 5. Mose 28. Verse 64 bis 67. Und der Herr wird dich unter allen Völkern zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Götter dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Göttern aus Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen des Zittern deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Ja, durch diese Zeit musste das Volk hindurch. Aber hiermit war die Geschichte Israels nicht zu Ende. Es geht weiter. Genauso wie die Propheten gesagt haben, dass das Volk über die ganze Welt zerstreut würde, haben sie auch prophezeit, dass Gott sie wieder sammeln würde in ihrem Land und würde sie zurück in ihr Land bringen. Und seit 1882 bis heute sind etwa 3 Millionen Juden aus 5 Kontinenten und aus rund 130 Ländern zurückgekehrt in ihr Land, in das Land der Vorfahren. Der Prophet Jeremia spricht von Fischern und Jägern, die Gott gebrauchen würde, um die Juden aus allen Ländern in ihr Land wieder zurückzuholen. Jeremia 16, 14 bis 16. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Und die Ausleger, die sagen, bei den Fischern handelt es sich um die Zionisten, um die zionistische Bewegung, die seit dem 18. Jahrhundert in mühevoller Arbeit die Juden aus aller Welt für die Rückkehr in ihr Land lockt und durch Vorträge, durch Bücher und durch finanzielle Unterstützung. Bei den Jägern, die nach den Fischern in Aktion traten, handelt es sich um Verfolger, wie zum Beispiel Hitler, der die Juden in Scharen in ihre Heimat entgegenjagte. Und die Prophezeiungen haben sich auch hier wieder wörtlich erfüllt. Hesekiel, er schreibt darüber in Hesekiel 36, 24 und 35. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Ja, der Prophet Hesekiel beschreibt hier, wie das Volk und sein Land in der Endzeit eine völlige Wiederherstellung erfahren werden. Und das ist heute eingetreten. Im Vers 34 steht, dass das verwüstete Land wieder blühen sollte. Und das sieht man, wenn man sich das Land aus dem Weltraum anschaut, dann sieht man, wie das Land grün geworden ist. Es wurden 240 Millionen Bäume gepflanzt und die Erträge der Getreide- und Zitrus-, Wein- und Ölplantagen, sie werden über die Jahrzehnte ständig gesteigert. Und Israel exportiert sogar Schnittblumen in alle Welt. Ja, der Untergang Israels hing mit dem Messias Jesus Christus zusammen. Weil die Juden ihn abgelehnt hatten, sollten sie aus ihrem Land in die ganze Welt zerstreut werden. Und die Wiederherstellung des Staates Israel hängt natürlich auch mit dem Messias Jesus zusammen. Es sind noch viele andere Stellen, die man erwähnen könnte, ja, welche es prophezeien, dass das Volk der Juden kurz vor Jesus seinem Wiederkommen zurück in ihr Land gebracht wird. Und wie wird das jüdische Volk eines Tages auf den wiederkommenden Messias reagieren? Tatsache ist, dass die Zahl der messianischen Gemeinden, also der Juden, die an Jesus Christus glauben, wächst. 1948, im Jahr der Staatsgründung, gab es keine einzige Gemeinde von Jesusgläubigen Juden. Keine einzige messianische Gemeinde in ganz Israel. Heute existieren mindestens 300 messianische Gemeinden mit insgesamt 30.000 Mitgliedern. Und die Zahl ist mit Sicherheit höher, weil nicht alle sich in die Gemeinden einschreiben, aber die Gemeinden trotzdem besuchen. Und diese Entwicklung ist in Israel nicht zu übersehen. Und so schrieb die Jerusalem Post eine Schlagzeile auf Seite 1, ich zitiere, "A Jew who loves Jesus." Der israelische Regierungschef Netanyahu hat als einen seiner wichtigsten Berater den Jesusgläubigen Juden Hananiah Naftali eingesetzt. Und dadurch ist die Frage, ob man Jude sein kann und gleichzeitig an Jesus glauben kann, in dem Land in aller Munde. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israels tritt zu den Parlamentswahlen im Herbst 2019 eine Partei an, die eine jüdisch-christliche Partei, die Bible Block heißt. Die wurde von Avi Lipkin gegründet. Und die Ziele der Partei sind, das Land vorzubereiten auf eine massive Einwanderung von Bürgern mit jüdischen Wurzeln. Außerdem ist die Partei gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Und ein weiteres Ereignis, was dieses Thema in den Fokus rückt, ist die Herausgabe eines Kinofilms. Der Spielfilm heißt A New Spirit, ein neuer Geist, und er zeigt die Lebensgeschichte des Jakob Tomkani. Er ist heute 65 Jahre alt, und der Film berichtet von einem geistlich heimatlosen Menschen, der als junger Mann kriminell wurde, von einem irrenden, suchenden jüdischen Menschen, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, ja, die er in Jesus Christus findet. Und diese Tatsachen erinnern an das prophetische Wort aus Jeremia 24, 4 bis 7. Da empfing ich eine Botschaft vom Herrn. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wie man sich über die guten Feigen freut, so sehe ich mit Freude über die Judäer, die ich von hier nach Babylonien verschleppen ließ. Ich habe einen guten Plan mit ihnen und bringe sie in ihr Land zurück. Dort werde ich sie aufbauen und nicht mehr niederreißen, einpflanzen und nicht wieder entwurzeln. Ich gebe ihnen ein verständiges Herz, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie wieder zu mir umkehren. Ja, auch wenn sich viele Juden beginnen, sich für Christus zu entscheiden, sich für den Messias zu entscheiden, auch wenn der Staat Israel wiederhergestellt ist, das direkte Heilshandeln Gottes mit seinem Volk endete damals mit der Verwerfung des Herrn Jesus und seiner Kreuzigung. Den Aufruf des Herrn zu seinem Volk von Jesus in Markus 1,15, als Jesus sagte, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um und glaubt an die rettende Botschaft. Dieser Aufruf wurde damals von den Juden mit der Kreuzigung beantwortet. Und weil Israel die Rettung in Christus verwarf, hat sich Gott den Völkern außerhalb Israels zugewandt. Von 1. Mose 12 bis Apostelgeschichte 1, Vers 5 machte Gott hauptsächlich Heilsgeschichte mit dem Volk Israel. Ab Apostelgeschichte 1, Vers 6 beginnt der Herr, sich den Völkern außerhalb Israels zuzuwenden. Verse 6 bis 8. Das war kurz vor der Himmelfahrt. Und da fragen ihn die Jünger, bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Ja, und genau das geschieht schon seit 2000 Jahren auf dieser Welt. Durch diesen Missionsbefehl kam das Evangelium auch zu uns nach Europa. Kein Prophet im Alten Testament hat eine Prophezeiung vom Herrn erhalten, wo es um die Gemeinde, um die Braut Christi handelt. Dieses Geheimnis wurde besonders dem Apostel Paulus offenbart. Und er schreibt in Epheser 3, Verse 5 bis 6. Frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus dieses zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde. Und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. Ja, zu diesem Zeitpunkt, den damals niemand kannte, wird der Herr seine bluterkaufte Gemeinde zu sich in den Himmel entrücken, sobald der letzte Mensch sich für Christus entschieden hat. Davon lesen wir in Römer 11, Verse 25 bis 26. Damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die Vollzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen, er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Ja, sobald wir, seine Braut, beim Herrn sind, wird sich der Herr Jesus wieder seinem auserwählten Volk zuwenden und weiter mit ihnen Heilsgeschichte schreiben. Im Psalm 90, Vers 10, da steht, dass die Lebensspanne eines Menschen 70 Jahre beträgt und vielleicht sogar 80. Israel feiert das Erreichen dieses Alters. Und trotz einer Feindschaft, mit der kein anderes Land auf dieser Welt konfrontiert ist, hat Israel dieses Alter erreicht. Und das beweist, dass Gott selbst für sein Volk kämpft, was der Name ja auch bedeutet. Israel ist mit einer geistlichen Feindschaft konfrontiert. Und genau genommen ist die Feindschaft gegen Israel so alt wie seine Geschichte. Ob es der Pharao in Ägypten war, der die neugeborenen Jungen im Nil ertränken ließ, oder der Haman aus Persien, der alle Juden an einem einzigen Tag töten wollte, oder das Römische Reich mit den Kreuzzügen, oder Hitler mit seinem Dritten Reich. Es sind alles Bemühungen Satans, dieser alten Schlange, Gottes Plan mit uns Menschen zu unterbrechen, den Heilsplan zu stoppen. Und diese Reiche sind alle untergegangen. Aber Israel lebt und seine Gemeinde. Und ob es heute die Hamas ist, die kein Interesse hat an einer Zweitstaatenlösung, sondern ein Terrorausbildungslager ist, das sogar von Europa finanziert wird, oder der Iran, das alte Persien, der die Tage Israels schon in Anführungsstrichen gezählt hat. Und der Hass wird so lange dauern, bis der Herr sein Volk persönlich retten wird. Und das iranische Regime organisierte im April diesen Jahres in Teheran ein Stundenglas-Festival, um die kommende Zerstörung Israels zu feiern. Im Mittelpunkt steht eine Sanduhr, welche die Stunden bis zur Vernichtung Israels zählt. Und da konnten Interessenten, die wurden dazu aufgerufen, Beiträge einzureichen. Das war wie ein Wettbewerb zu Themen wie zionistisches Kindermörderregime, Israel ein Krebsgeschwür oder Israel ein künstliches, rassistisches und kolonialistisches Regime. Und die Beiträge können aussehen in Form von animierten Filmen, Apps für Smartphones, Poster oder Online-Spiele. Und die eingereichten Beiträge wurden bewertet und den Gewinnern, die haben maximal, also eine Summe erhalten bis zu 2.700 Euro als Belohnung für diese Beiträge. Ja, unter anderem wurde auch ein Schild auf der Straße aufgestellt, eine Anzeigetafel, welche die verbleibenden Tage Israels bis zur Zerstörung herunterzählt. Und die Zerstörung Israels bezieht sich auf eine Äußerung des obersten Führers Irans, Ayatollah Khamenei, wonach es ab 2040 kein Israel mehr geben werde. Ja, und diese Prophezeiung aus Jeremia 33, Vers 20 bis 26, ich wünsche, dass dieser Herr Ayatollah Khamenei sie mal lesen würde. Jeremia 33, Verse 20 bis 26. Wieder empfing Jeremia eine Botschaft vom Herrn. So spricht der Herr, ich habe mit dem Tag und der Nacht einen Bund geschlossen, dass sie zur rechten Zeit aufeinander folgen. Niemand kann diese Ordnung umstoßen. Auch mit meinem Diener David habe ich einen Bund geschlossen, dass immer einer seiner Nachkommen als König regieren wird. Ebenso mit den Priestern aus dem Stamm Levi, dass sie mir immer dienen werden. Diese Bündnisse kann niemand aufheben. Ich lasse die Nachkommen von David und die Nachkommen der Leviten so zahlreich werden, wie die Sterne am Himmel und so unermesslich wie den Sand am Meer. Dann sprach der Herr zu Jeremia: Hast du gehört, was die Leute sagen? Der Herr hat Israel und Juda als sein Volk erwählt, aber jetzt hat er es verstoßen. Mit Verachtung schauen sie auf die Israeliten herab, als wären sie gar kein Volk mehr. Doch ich, der Herr, sage: Meinen Bund mit dem Tag und der Nacht werde ich niemals brechen. Und die Ordnungen vom Himmel und Erde lasse ich für alle Zeiten gelten. Genauso sicher könnt ihr sein, dass ich die Nachkommen von Jakob und David nie verstoßen werde. Immer wird einer von ihnen König sein über das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann will ich ihr Schicksal wieder zum Guten wenden und Erbarmen mit ihnen haben. Ja, und ich möchte dem iranischen Volk sagen, ihr braucht keine Atombombe zu entwickeln, um Israel auszulöschen. Verändert doch einfach die physikalischen Gesetze. Ändert den Ablauf von Tag und Nacht. Verschiebt die Ordnungen des Universums. Wenn euch das gelingt, erst dann würde der Herr aufhören, für Israel zu kämpfen. Aber weil niemand diese Ordnungen des Universums ändern kann, weil es unmöglich ist, die Naturgesetze aufzuheben, ist die Treue Gottes seinem erwählten Volk für alle Zeit sicher. Ja, auch wenn Gottes Treue zu uns Menschen unumstößlich ist, so nimmt sie uns nicht die persönliche Entscheidung ab, sich für oder gegen die rettende Botschaft des Evangeliums zu entscheiden. Und damit wird ein für alle Mal geklärt, dass der Herr letztlich mit allem und mit jedem von uns zum Ziel kommen wird. Und wenn du auch ans Ziel kommen möchtest, dann brauchst du Jesus. Ob Jude oder Heide, jeder Mensch braucht eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Und das gilt, dann gilt die Treue Gottes, von der wir hier gelesen haben, auch dir. Und die Existenz des Landes Israels ist ein Wunder. Nur so lässt sich die Existenz dieses Landes erklären. Und Albert Einstein, der kurz vor seinem Tod es erkannt hat und kein Atheist mehr sein wollte, er sagte: Es gibt nur zwei Arten, sein Leben zu leben. So, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre es alles eines. Und ich glaube an Letzteres. Ja, auch deine und meine Existenz ist ein Wunder. Gott hat dich und mich gewollt. Und deswegen sind wir heute hier. Bist du bereit, in deinem Leben Gott Recht zu geben? Amen.